Markus 9 ist unser Text heute. Der Predigttext befindet sich in den Versen 38 bis 50. In der vergangenen Predigt aus der Markus-Serie haben wir uns die Verse 30 bis 37 angeschaut. Ich möchte ganz kurz, weil wirklich heute viele da sind, die diese Predigt nicht mitbekommen haben, diese Verse einfach vorneweg lesen. Es heißt in Markus 9, Vers 30, und sie, das sind die Jünger und Jesus, gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschen Hände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 und spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Kurz zur Erinnerung, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, er hat sein Ziel vor Augen und er möchte auf dem Weg seinen Jüngern die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft seines Leidens, seines Dienens in ihr Herz verankern. Er möchte, dass sie wissen, wer er ist und was es bedeutet, groß zu sein im Reich Gottes. Dass man sich gering macht, dass man dient und dass man leidet für andere, die einen vermeintlich oder die einen oftmals gar nichts zurückgeben können. Aber statt Demut, Dienst und Hingabe zu fokussieren, so wie Jesus, konzentrieren sich die Jünger eher auf ihr Ansehen, auf ihr Prestige, wer sie sind und wer der Größte ist. Wer sollte die größte Anerkennung unter uns haben? Und wir haben gesehen, dass man ganz nah mit Jesus unterwegs sein kann, aber doch so weit weg von seinem Herzensanliegen ist. Und wir haben erarbeitet, dass wenn Jesus uns heute diese Frage stellen würde, würde er genau die gleichen Antworten bekommen. Unser Herz, das menschliche Herz hat sich nicht verändert. Wir sind genauso unterwegs, dass wir nach Bedeutsamkeit und Bestätigung lechzen. Wir versuchen uns das zu nehmen, koste es manchmal, was es wolle. Und Jesus lehrt seine Jünger eine Lektion über wahre Größe, über wahre Bedeutung. Und dazu nimmt er ein Kind in die Mitte und sagt, nehmt dieses Kind auf. Ihr sollt dieses Kind annehmen. Ihr sollt es zu eurem eigenen machen. Was meint er damit? Das Kind hatte ungefähr so einen Status in der Gesellschaft wie ein Sklave. Ja, es war wertlos. Es hatte keine große Bedeutung. Es hatte keinen wirtschaftlichen Effekt für dich. Es hat dir keinen Mehrwert gebracht. Du investierst in ein Kind und es kommt wenig und manchmal gar nichts zurück. Über einen langen Zeitraum. Und Jesus möchte sagen, wenn ihr groß sein wollt, wenn ihr Bedeutung haben möchtet in Gottes Augen, im Reich Gottes, dann geht es nicht darum, dass ihr miteinander aushandelt, wer ist jetzt hier der Stärkste und geistig Größte, sondern ihr sollt euch denen widmen, die bedeutungslos sind. Wenn ihr Bedeutung haben wollt, widmet euch den Bedeutungslosen, widmet euch den Bedürftigen, widmet euch denen, die euch nicht zurückgeben können. Das bedeutet, dass für uns sich die Frage stellt, um wen kümmern wir uns Tag ein, Tag aus? Wenn wir gute Taten tun, für wen machen wir das dann? Kümmern wir uns gerne um die, die etwas dann für uns zurücktun können? Ihr wisst, was ich meine? Ich tue ihm einen Gefallen, denn ich kann von dieser Person erwarten, dass sie mir irgendwann auch das gibt, was ich brauche. Oder sind wir bereit, ist unser Leben geprägt, dass wir unser Leben hingeben für Menschen mit dem Wissen im Voraus, da wird gar nichts zurückkommen. Gibt es Menschen unter uns, in unseren Reihen, es sind viele in diesem Raum, auf die du lieber vielleicht verzichten wolltest, weil sie dir zu wenig zu bieten haben? Kennst du das? So nach dem Gottesdienst stehen alle auf, einige flüchten sofort nach Hause, Gott segne dich, wenn du flüchtest. Einige bleiben hier und führen Gespräch und dann schaust du, okay, mit wem rede ich heute? Der hat mir nicht viel zu bieten. Kennt ihr das? Von dem habe ich eine Erwartungshaltung. Da bekomme ich was. Da investiere ich rein. Aber wer geht von uns auf die Leute zu, wo er sagt, ob ich mit denen gesprochen habe oder nicht, ändert das bei mir gar nichts. Ich kenne das von mir. Und Jesus macht eindeutig klar, wer wie Jesus den Unbedeutenden empfängt und ihm dient, das ist derjenige, der eine anhaltende und bleibende Anerkennung, Bedeutung und Ehre bekommt. Das sind die Maßstäbe Gottes. Alles anders, als wir es vielleicht vermuten. Und dann geht's weiter in Vers 38 bis 41 und es erscheint so, dass Johannes, der Jünger Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat später, dass er scheinbar diese ganze Thematik unterbricht mit einem Thema, dass da irgendjemand irgendwie ist, der versucht hat, Dämonen auszutreiben, und er das unterbunden hat. Und das heißt in Vers 38 bis 41, direkt nachdem Jesus das ganze Thema aufgemacht hat, Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen. Und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Also irgendwie, wenn ich das lese, denke ich, Johannes, was machst du da gerade? Jesus erklärt, hier dieses Kind annehmen, sich hingeben und so weiter. Und auf einmal kommst du mit einem Typen, dem du wehren wolltest, dass er im Namen Jesu Dämonen austreibt. Es scheint auf den ersten Blick, dass es ein völliger Sprung ist, ein völliger Cut und nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber eigentlich ist Johannes voll im Thema drin. Jesus möchte aufnehmen. Und Johannes will abweisen. Merkt ihr diese Bewegung? Jesus sagt, es gibt eine Personengruppe, da möchte ich, ihr sollt sie aufnehmen, ihr sollt dienen. Und Johannes schaut auf eine andere Personengruppe und sagt, aber die will ich abweisen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Für diejenigen, die länger in der Markus-Serie drin sind, habe ich schon öfter gesagt, das ganze Evangelium durchzieht sich ein Thema, die Drinnen-Draußen-Thematik. Wer ist drinnen, wer ist draußen? Wer gehört zu Jesus und wer gehört nicht zu Jesus? Das ist das gleiche Thema. Jesus sagt, es gibt Unbedeutende, die bedürftig sind, nehmt sie auf, sie sollen rein. Und Johannes sagt, ja, aber es gibt Leute, die sollen draußen bleiben. Und Jesus sagt, nein, so soll es nicht sein. Was macht Johannes? Johannes zeigt, wo seine persönliche Schmerzensgrenze liegt. Denn beachte, Jesus sagt gerade, die Kleineren und Bedürftigen sollst du aufnehmen. Und das bleibt von Johannes unwidersprochen. Johannes sagt nicht, nee, das möchte ich nicht. Er kommentiert es gar nicht. Er lässt es einfach stehen, als wenn er es akzeptiert, dass es so ist. Johannes kann es anscheinend stehen lassen, wenn von ihm als den Apostel Jesu Christi, Jünger Jesu, erwartet wird, beuge dich herab zu den Armseligen und hilf ihm. Das kann Johannes gut hören. Zu den Kleinen. Zu dem komme ich. Den Bedürftigen helfen ja. Aber wenn sobald Johannes mit jemandem konfrontiert ist, der außerhalb seines Einflussbereichs ist und größer ist als er, der auf einmal gesegnet in der Nachfolge Jesu steht und er Dinge schafft, die Johannes selber nicht schafft, denn erinnert euch, Wir kommen gerade in den Kapiteln von einer fehlgeschlagenen Dämonenaustreibung. Die Jünger haben es nicht gepackt. Sie haben es nicht geschafft, einen Dämon auszutreiben. Und jetzt sehen sie, da ist jemand, der gehört gar nicht zu uns. Der ist gar nicht aus unserer Mannschaft. Wer ist das überhaupt? Weiß der eigentlich, wer wir sind? Und Johannes wird konfrontiert mit jemandem, der in einem größeren Segen unterwegs ist als er selbst. Und das kann Johannes nicht stehen lassen. Und das erträgt er nicht. Johannes hat noch keinen Schimmer, worum es eigentlich gehen soll im Reich Gottes. Es soll nicht nur darum gehen, dass du Hilfe spendest aus Überlegenheit, sondern dass du von allen der Diener wirst. Versteht ihr? Nicht nur bei denen, wo ich sage, ja okay, der ist schwach, da spiele ich die Karte, ich diene ihm, aber eigentlich gebe ich ihm das Gefühl, ich stehe immer über ihn. Und wir sehen, dass Johannes diese Herzenshaltung hat, weil in dem Augenblick, wo er jemanden begegnet, der vermeintlich über ihm steht, er es nicht ertragen kann, dass er über ihn steht und sagt, er sagt nicht, Jesus, er folgt dir nicht nach. Was sagt er? Er folgt uns nicht nach. In dem, was Johannes sagt, steht, der Name Jesu, er treibt Dämonen in deinem Namen aus, sollte ihn glücklich machen, steht dein Name gegen, er folgt uns nicht nach. Uns, dein Name. Wofür schlägt das Herz von Johannes? Nicht für den Namen Jesu. Der läuft nicht rum und sieht, oh, den kenne ich gar nicht. Boah, der kriegt Sachen hin, die wir nicht hinkriegen. Diese Gemeinde ist so gesegnet, nicht so wie unsere Gemeinde. Wow, sie tun das im Namen Jesu. Und Jesu Macht breitet sich aus, ich freue mich. Ich kann von dieser Person lernen. Nein. Ich bin der Größte. Und wenn ich etwas nicht schaffe, wenn ich etwas nicht hinkriege, dann möchte ich, dass sonst niemand schafft. Wenn ich das nicht schaffe, dann sollst du das auch nicht schaffen. Wenn ich einen gewissen Segen nicht erlebe, dann sollst du diesen Segen auch nicht erleben. Das gönne ich dir nicht, denn ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Wie geht es uns, wenn wir mit Menschen zusammen sind, wie Johannes, die geistlich reifer, weiser, stärker unterwegs sind. Was macht das mit uns? Stell dir vor, du bist mit einer Person zusammen, du betest für diese Person, du redest mit dieser Person kennt Jesus noch nicht und da tut sich gar nichts. Du investierst und machst und tust und es geht, also in dem Herzen bewegt sich gar nichts. Und auf einmal lernt diese Person einen anderen Menschen kennen, auch einen Christen, und der erzählt von Jesus und auf einmal, bumm, Bekehrung. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Na, schießt du da, Moment mal. Wer ist der? Das ist mein Job. Das ist mein Auftrag. Und der kommt jetzt und schnappt ihn mir weg. Der gehört mir. Seine Seele ist mein. Das ist ein bisschen karikiert. Niemand denkt so. Und doch gibt es das. Und doch gibt es das. Dass man sich herausgefordert fühlt, meint ja einer unter uns, nicht jeder sicherlich. Johannes ist ein ganz heißer Kandidat. Er ist so ein Typ, das ist ein richtig eifriger, leidenschaftlicher Kerl. Der ist sehr, sehr emotional und neigt zur Arroganz. Als er irgendwo Leute was Schlechtes machen sieht, dann sagt er, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel auf diese Leute runterschicken? Wisst ihr, was mir gefällt an diesem Johannes? Er glaubt, dass er das kann. Das gefällt mir. Johannes fühlt sich so sehr verbunden mit Jesus, dass er davon überzeugt ist, wenn ich mit Jesus bin, dann ist alles möglich. Versteht ihr? Das liebe ich an Johannes. Er ist ein totaler leidenschaftlicher Typ und sagt, Jesus, du bist bei mir. Soll ich sagen, dass Feuer vom Himmel kommt und dann machen wir sie platt? Und dann merkt man, ey Johannes, du hast einige Dinge nicht verstanden. Schön, dass du so leidenschaftlich bist, aber fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Fang an demütig zu sein. Könnt ihr euch noch daran erinnern, warum die Jünger es nicht geschafft haben, den Dämon damals auszutreiben? Weil sie nicht gebetet haben. Was haben sie stattdessen gemacht? Sie haben gestritten. Anstatt zu beten, waren sie beschäftigt mit Streit. Wisst ihr, das Gleiche ereignet sich hier. Sie sehen jemanden und da passt ihnen nicht in den Kram und sie fangen an zu streiten. Meine Lieben, dieses Thema ist in diesem Kapitel so intensiv bearbeitet. Hört auf zu streiten. Hört auf, euch zu zanken. Ihr verschwendet so viel Energie. Und der Satan macht ein Spiel mit euch. Ihr seid bereit, einen Glaubensbruder fertig zu machen. Und Hauptsache den Kampf gegen ihn zu gewinnen, aber gegen den Satan verliert ihr. Und ihr sagt, hey Jesus, wir haben was geschafft, wir haben ihm gewehrt, dass er den Satan austreibt. Das Blöde ist, wir sind genauso. Wir können nicht auf die Jünger zeigen und sagen, was sind das für Deppen? Wir sind ganz genauso. Wir haben die gleichen Tendenzen in uns. Wie begegnest du anderen Gläubigen? Wie begegnest du deinen Brüdern? Wie begegnen wir als Gemeinde den anderen Gemeinden in Emmendingen? Preis den Herrn, wir sind nicht allein. Amen. Emmendingen geht es noch sehr gut im Vergleich zu anderen Städten. Ja, das ist wohl wahr. Aber wie denken wir über andere Christen? Wie denken wir über andere Gemeinden? Wie denken wir über den Segen von anderen Christen, wenn wir damit konfrontiert werden und vielleicht auch damit mit unserem eigenen Mangel konfrontiert werden? Wie denken wir darüber? Freuen wir uns? Sagen wir, hey, der Herr segne dich und ich kann von dir lernen? Sehen wir als Gemeinde so auf andere Gemeinden? Wenn wir das nicht tun, wird uns etwas weggenommen, meine Lieben. Wenn wir uns nicht demütigen als Gemeinde und auch den anderen Gemeinden demütig begegnen, dann wird uns etwas weggenommen werden. Dann wird unsere vermeintliche Bedeutung zur Bedeutungslosigkeit verkehrt. Dann wird Gott uns den gar ausmachen, weil wir meinen, wir sind groß. Frage dich, wie geht es dir? Bist du inklusiv oder bist du exklusiv? Versuchst du die Leute herauszudrängen, weil du nur dich siehst und deine Anliegen und deine Leidenschaften und deine Sehnsüchte? Oder bist du endlich bereit, nicht einfach nur dem Hilfsbedürftigen von oben herab zu helfen, sondern dich wirklich klein zu machen? Dem Kleinen zu dienen, den Unbedeutenden, die dir nichts geben können, um dann auch in der Lage zu sein, diejenigen, die über dir stehen, einfach zu sagen, ja, sie sind gesegnet. Und es liegt nicht in meiner Macht, ihnen zu sagen, hör auf damit. In Vers 41 malt Jesus seinen Jüngern ihre eigene Bedürftigkeit richtig krass vor Augen. Wir haben eben gerade von der Dämonenaustreibung gehört. Für viele Christen ist das so das Nonplusultra. So wer Dämonen austreiben kann, der ist schon. Das ist eine Monstertat, ja? Und ihr sagt, hey, ihr braucht nicht nur Hilfe bei einer Dämonenaustreibung, Freunde. In Vers 41 sage ich euch, wie bedürftig ihr seid. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Wer euch geben wird. Ihr werdet in Situationen kommen, wo ihr merken werdet, ich bin so bedürftig, dass ich das Simpelste auf dieser Welt nötig habe von jemand anderem ein Glas Wasser. Merkt ihr, wie bedürftig ihr seid? Merkt ihr, dass ihr eigentlich auch klein seid? Ihr seid nicht die Könige. Hört auf, euch so zu verhalten. Ich bin der König. Und ich mache mich klein. Ich bin Gott und ich werde Mensch. Ich bin der Herr und werde euer Diener. Was macht ihr? Ihr seid viel bedürftiger, als ihr glaubt. Und das müssen wir erkennen. Das müssen wir selber erkennen, wenn wir den Bedürftigen uns nähern, zu erkennen, auch ich bin bedürftig. Auch ich brauche Hilfe. Okay, wir gehen weiter. Jesus fährt fort, nachdem er zwei bedeutungslose Persönlichkeiten für die Jünger als Illustration vor sich liegen hat. Das Kind und diesen Mann, den keiner kennt, der für die Jünger völlig bedeutungslos ist und eigentlich gar keinen Wert hat. Diese zwei Personen hat er jetzt sozusagen als Illustration in seiner Geschichte, in seinem Erzählen und bringt an seine Jünger aufgrund dieser beiden Personen eine vehemente Warnung und spricht jetzt darüber, wie wir den Kleinen, in Anführungszeichen, den Kleinen begegnen sollen. Wenn ich jetzt den Text lese, sind die Kleinen nicht größenmäßig die Zwerge, die Kinder, sondern klein steht für bedeutungslos, außenstehend und unbekannt. Was ist, wenn wir diesen Kleinen begegnen? Vers 42 bis 48. Und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jesus ist immer noch im Thema. Jesus ist immer noch konfrontiert mit ihrer Bedeutung, mit ihrer Ehre, mit ihrer Größe, mit ihrer Arroganz und Überheblichkeit. Und er sagt ihm, wenn du meinst, bedeutend in deinen Augen aufgrund deiner Position oder Autorität zu sein, dann gib dich in Acht. Denn deine überhebliche und großkotzige Einstellung bringt nicht nur deine Mitmenschen zu Fall, sondern dich selbst. Deine Bedeutung, wenn du von deiner Bedeutung nicht loslässt, dann werde ich deine Bedeutung nehmen, wie ich es vorhin sagte, und zur Bedeutungslosigkeit verkehren. Und du wirst den Preis dafür zahlen müssen. Er warnt seine Jünger mit einer heftigen Warnung. Und ich frage dich, ich frage uns alle, sind wir bereit, diese Worte zu hören? Bist du bereit, das zu hören, was Jesus hier sagt? Mein lieber Freund Charles Spurgeon sagt, als er über diese Themen gesprochen hat in seiner Gemeinde, vor vielen Jahren, ihr Lieben, dies sind so gewichtige Dinge, dass ich während meines Redens darüber mich lieber hinsetzen und weinen würde, als aufzustehen und zu euch zu sprechen. Jesus konfrontiert seine Jünger, deine Selbsterhöhung hat irdische und ewige Konsequenzen. Es geht um nichts anderes als um Himmel oder Hölle. Und ich sag euch, mir geht's so wie Spurgeon. Ich würde bei diesem Thema lieber sagen, ach, da später kommen noch nettere Kapitel, lass uns doch die heute lesen. Das ist kein Thema, womit du dir Fans machst. Vor allem nicht dann, wenn heute so viel Besuch da ist. Da habe ich gedacht, oh Backe, ihr wollt Familie einladen, Freunde und wir gehen ja Text für Text durch und dann kommt dieses Thema. Such dir einen anderen Text aus. Was denken die über dich? Meine Lieben, das ist, Jesus spricht über die Konsequenzen und er spricht liebevoll über das Königreich Gottes, aber er spricht auch unglaublich warnend über die ewige Verdammnis, wenn wir uns nicht beugen und demütig werden. Und das ist keine Idee, die ich mir ausgesucht habe. Der Prophet Daniel sagt im Alten Testament, dass bei der Auferstehung von den Toten die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu aufwachen. Auf welcher Seite stehen wir? Auf welcher Seite wirst du aufwachen? Und obwohl Jesus barmherzig, geduldig und liebevoll dem Sünder entgegenkommt, sagt ausgerechnet Jesus in Matthäus 25, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engel. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe. Der jüngst verstorbene Theologe R.C. Sproul, ich glaube, wenige kennen ihn, leider ein guter Theologe gewesen, schreibt, viele Christen wären überrascht. Viele Christen wären überrascht zu erfahren, dass niemand mehr in der Bibel über die Hölle sprach als Jesus. Obwohl er im Volksmund als Quelle von Liebe und Barmherzigkeit angesehen wird, ist Jesus auch die Quelle vieler biblischer Informationen über die Lehre der Hölle. Nicht nur das, Jesus sprach mehr über die Hölle als über den Himmel. Den Grund dafür kann ich nur erahnen, aber es könnte sein, dass wir an die Lehren über die Hölle kaum glauben würden, wenn sie von irgendjemand anderem käme. Bedauerlicherweise, schreibt er, glauben wir es sogar dann kaum, wenn es von Jesus selbst kommt. Wir können uns nicht rausreden, der Johannes hat irgendwie, das war ja so ein Feuertyp, der hat irgendwas mit der Hölle und mit dem ewigen Gericht, mit dem ewigen Verderben, der ist so drauf und hat das halt weiter gepredigt. Oder der Paulus, der hat sowieso Komplexe gehabt. Das war seine Idee. Nein, wir sind damit konfrontiert, dass unser Herr und unser Meister, der uns unendlich liebt, auch sagt, wovor er uns errettet hat, woraus er uns herausgeliebt hat, aus dem ewigen Verderben, aus der Hölle, aus der Gottverlassenheit heraus. Gott bewahre mich und uns davor, dass wir aus Anstand oder Höflichkeit oder Feigheit dieses Thema meiden. Wie gerne wollen wir das vermeiden, dieses Thema? Wie gern wollen wir über andere Sachen reden? Tu es, aber du hast dann einen anderen Jesus. Tu es und dann glaubst du, dass du weiser bist als Jesus selbst. Dass du es besser weißt wie Jesus. Ich will es nicht tun. Die Wahrheit, meine Lieben, die muss auf den Tisch. Ob sie hell oder dunkel ist, ob sie süß oder bitter ist, ob sie schön oder hässlich ist. Die Wahrheit muss auf den Tisch. Und die Wahrheit über den Zorn Gottes, das ewige Verderben, die Hölle, ist sicherlich die härteste zu akzeptierende Wahrheit. Ich glaube, diese Lehre ist die schwerste Lehre zu ertragen für uns. Ich sag euch, ein Faktor, der mir in dieser Lehre über Hölle und dass Menschen so ewig verloren gehen, was mir Ruhe gibt. Gottes Wort sagt, Gott ist gerecht. Gott ist nicht in der Lage, ein ungerechtes Urteil über einen Sünder zu sprechen. Wenn er ein ungerechtes Urteil sprechen würde, dann wäre es grausam. So wie ein Richter, wenn er jemanden verklagt und die Strafe viel zu hoch anmisst und ungerecht handelt, das ist eine grausame Handlung, die der Richter dann vollzieht. Aber wir haben es mit einem absolut unbestechlichen und gerechten Richter zu tun. Deswegen ist das für mich die einzige Ruhe. Gott wird nicht grausam handeln können, weil er absolut gerecht in seinem Handeln ist. Das bringt mich nicht zum Jubilieren. Aber es bringt in mir eine Ruhe, dass ich weiß, Gott, du weißt, was du tust. Und was du tust, ist richtig. Und es ist gerecht. Und du weißt, was du tust, besser als ich. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Gott nur gerecht handeln würde. Wisst ihr, was dann mit uns allen wäre? Dass du die Liebe Gottes erfahren darfst und seine Gnade. Leute, das ist nicht Gerechtigkeit. Wie gesagt, es ist Gnade. Es ist nichts, was ich verdient habe, sondern Gott sagt, ich gebe das frei, weil ich will. Nicht, weil du so ein toller Hengst bist. Das heißt, ich muss sagen, wow, wenn Gott einfach nur seine Gerechtigkeit walten lassen würde, auch über mein Leben, dann müsste er sagen, zapp, zu Ende. Und wer bin ich, dass ich sage, nein, Herr, Leute, ehrlich, ich kenne mich doch und du kennst dich. Ich weiß, wie es hier aussieht und das ist nicht schön. Wie oft erschrecke ich mich selber über mich, über meine Gedanken, wow, wenn meine Gemeinde wissen würde, was hier drin abgeht. Meine Lieben, aber Gott weiß es. Das bringt mich einfach näher an das Kreuz Jesu Christi und sagt, danke Jesus, dass du als König gekommen bist und mein Diener warst. Dass du als mein Chef gekommen bist und mein Freund werden willst. Danke, dass du bereit bist, nicht nur gerecht zu handeln, sondern voller Liebe und Gnade. Ich komme nicht zu dir, weil ich irgendwas vorzuweisen hätte, sondern ich habe nichts zu bringen und bitte dich einfach nur, sei mir Sünder gnädig. Vergib mir, was ich getan habe. Wenn ich gegen Menschen gesündigt habe, habe ich in allererster Linie gegen dich gesündigt, weil sie deine Geschöpfe sind und dein Ebenbild. Bitte stell wieder her, was hier kaputt gegangen ist. Gib mir ein neues Herz. Reinige mich. Bin mir bewusst, dass ich die Tragweite der Ewigkeit dir nicht erklären kann. Gottes Geist allein muss dir das offenbaren. Das kann ich. Aber Jesus redet so mit seinen Jüngern. Und er redet auch heute so mit uns. Und Jesus erklärt drastisch, dass wir alles abtrennen sollen, was uns zu Fall bringt und damit nicht nur uns, sondern auch andere zerstört. Trenn dich von allem. Schlag es ab. Bring es zu Fall, was dich zu Fall bringen möchte. Töte es ab. Schneid deine Hand ab. Wirf dein Auge raus. Hack deinen Fuß ab. Obacht. Die Jünger hatten am Ende ihres Lebens noch alle Hände, alle Augen und alle Füße. Es ist offensichtlich, dass Jesus hier in einer bildhaften Rede unterwegs ist. Und was das bedeutet, sehen wir, wenn wir die nächsten zwei Verse lesen. Das sind unsere letzten Verse und die sind sehr, sehr tief, aber erklären alles, auch wenn sie am Anfang ein bisschen schwierig wirken. Jesus bringt ein neues Bild rein, was zu seiner Zeit bekannt war, und zwar das Bild des Brandopfers. In Vers 49 sagt er, denn jeder, eben gerade hat er über ein Feuer gesprochen, was dir ereilt, die eben nicht in der Nachfolge Jesu bleiben, die nicht gegen ihre Sünde kämpfen und die andere Menschen zu Fall bringen mit ihrer Art und Weise und Großkotzigkeit. Und jetzt wechselt er und sagt, jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Ihr merkt, hier geht eine Klammer zu. Haltet Frieden untereinander. Merkt euch das bitte. Das ist das ganze Thema. Streit, 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 Streich, Frieden. Frieden. Okay, Jesus bedient sich dieses Bildes. Bringt das Bild des Brandopfers, wie ein Opfer dargelegt wurde und mit Salz gesalzen wurde, damit es zu einem Brandopfer wurde und angenehm war. Wir intensivieren das jetzt nicht. Jesus sagt, dem ewigen Feuer sollt ihr möglichst entgehen. Aber es gibt ein Feuer, das jeden Nachfolger trifft. Es gibt da ein Feuer, das jeden trifft. Alle, die mir nachfolgen, sind dazu bestimmt, ihr Leben als ein lebendiges Opfer, eine lebendige Hingabe hinzugeben. Ja, wie ein Brandopfer. Alles für Jesus zu geben. Sie werden dabei unweigerlich mit einem Feuer konfrontiert, das ihre Nachfolger auf die Probe stellt. Jeder Nachfolger kommt in ein Feuer und das sind unsere Proben, in denen wir stehen. Und da wird unser Opfer, unsere Hingabe, die wir Jesus versprochen haben, wie diese Jünger, auf die Probe gestellt. Ich frage euch, was ist die Probe der Jünger in diesem Augenblick? Dieser Text wird oft gesagt, ja, wenn du Probleme hast mit Alkohol oder mit Süchten oder mit Pornografie und so weiter, dann hack das ab, ja? Richtig, aber ist nicht der Kontext hier, an anderer Stelle schon. Aber hier geht es nicht um das Problem von Pornografie, sondern hier geht es, das Problem sind die bedeutungslosen und Außenstehenden nicht abzulehnen, sondern aufzunehmen. Das ist das Feuer, in dem die Nachfolger gerade stehen. Die werden bombardiert mit diesen Emotionen. Wen will Jesus in sein Reich aufnehmen? Ich will die nicht. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich will sie rauskatapultieren. Und Jesus sagt, jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Wenn ihr mir nachfolgt, dann gebt ihr euer Leben als ein Opfer, wie es Römer 12 sagt. Und ihr solltet darauf Acht geben, dass ihr Salz dabei habt. Habt Salz dabei, damit das Opfer auch ein richtiges Opfer ist. Was ist dieses Salz? Frieden. Habt Frieden untereinander. Ihr werdet in Feuerproben kommen, in denen stehen auch wir. Leider zu oft. Habt Salz in euch. Bringt Salz zu diesem Brandopfer in eure Nachfolge hinein. Habt Salz in euch. Haltet Frieden untereinander. Wenn ihr keinen Frieden untereinander habt, habt ihr kein Salz in euch. Dann ist das Salz kraftlos. Und in einer anderen Passage sagt Jesus, dann wird das Salz zertreten. Und es ist nicht mehr bedeutsam. Es ist bedeutungslos geworden. Das heißt, wenn wir als Jünger Jesu nicht Frieden untereinander halten, ich weiß, ihr habt schon viel gehört. Hört hier noch hin. Wenn wir als Jünger Jesu nicht Frieden untereinander halten, uns demütigen, Unbedeutenden und Außenstehenden aufopferungsvoll dienen und unsere Überheblichkeit und Arroganz aufgeben, verlieren wir unsere wahre Bedeutung und unsere wahre Größe und werden es, ohne es zu erwarten, nutzlos und bedeutungslos. Und uns erwartet ein unschönes Ende. Das steht auf dem Spiel. Jesus sieht seine Jünger, wie sie streiten und streiten und streiten, ausgrenzen und ausgrenzen und ausgrenzen, sich lieben, sich lieben, sich lieben, sich lieben. Und Jesus setzt da einen Cut und sagt, so nicht. Jesus will, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht und dass wir uns von allem lossagen, was uns davon abhält, Frieden untereinander zu haben. Bitte prüf deine Beziehungen. Und wo du von Unfrieden weißt, tu alles, was in deiner Macht steht, um das, was den Unfrieden bestimmt, abzuhauen und abzuschlagen. Meine Lieben, es ist es nicht wert. Es ist es nicht wert, unsere zeitlichen Streitigkeiten und Wortgefechte im Vergleich mit der Ewigkeit sind es im Namen Jesu nicht wert. Hau sie in die Tonne. Sie nutzen dir nichts. Sie bringen dich und andere ins Verderben. Ich frage dich, ob wir uns bereit sind, uns selbst zu beschneiden, um anderen endlich zu dienen und sie zu lieben. Denn, das ist das Letzte, was ich sage, Jesus hat, um Frieden zu schaffen, hat er nicht angefangen zu streiten. Er hat auch nicht nur Hand und Fuß abgehauen, er hat sein ganzes Leben hingegeben. Jesus hat nicht palavert, Jesus hat den Frieden gesucht und hat Frieden hergestellt, hat aufgehört mit diesem ganzen Gerede und hat nicht nur Hand und Fuß und Auge ausgerissen, sondern hat sein ganzes Leben für uns hingegeben. Wir schließen mit Philipper 2, Vers 5 bis 11. Paulus sagt an die Gemeinde, habt diese Gesinnung, dieses Wesen, diesen Charakter in euch. Dieselbe Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub festhielt, das gehört mir. Er hat es nicht festgehalten, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.